SWR 2 Podcast.
Erklär mir Pop. Extra mit Mine und Udo.
Es ist ein musikalisches Experiment. You Do Right heißt der Titel der Kölner Avantgarde-Rockband Can. Entstanden während einer Jam-Session in einem Schloss bei Köln. Ursprünglich 6 Stunden lang wurde der improvisierte, mantraartige Titel auf 20 Minuten komprimiert und ist immer noch alles andere als das übliche Strophe-Refrain-Strophe-Schema. 1969 auf dem Debütalbum Monster Movie veröffentlicht, setzt der innovative Sound bis heute Maßstäbe. Heute in Erklär mir Pop, Can und You Do Right.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Erklär mir Pop Extra mit Mine und Udo. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor, nämlich die Band Can mit dem Titel You Do Right. Und wir werden in dem Zusammenhang einfach uns mal darüber unterhalten, auch wie die Zeit damals war. Ich habe sehr persönliche Erinnerungen daran. Ich bin aus Aachen, die Band ist aus Köln. Aber wir werden gleich darüber sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal eine erste Runde hören. Mine, sag du doch mal, was hast du gedacht, als du das zum ersten Mal gehört hast?
Ich habe gedacht, sie jammen. Ich habe mich sehr zurückerinnert an die Zeit, wo ich studiert habe, wo wir Jam-Sessions gemacht haben und sich das oft dann so entladen hat in so unglaublich lange, aneinanderhängende Loops. Und ich finde, genau so klingt das auch. Und es war auch eine Jam-Session, gell?
Ja, in der Tat. Gelesen. In der Tat ist es so, dass diese Band sich so gegründet hat letztendlich. Die haben tatsächlich in 68 einen Proberaum in dem kleinen Schloss Nörvenich. Das ist so zwischen Köln und Aachen auf halber Strecke oder näher an Köln ran. Dort einen Proberaum bezogen und dann an verschiedenen Tagen in 1969 im Juli Dinge aufgenommen. Und zwar mit einem 4-Spur-Tascam-Recorder, also einer Bandmaschine damals, die sie sich halt wohl besorgt hatten. Das hatten damals noch nicht so viele Leute und haben einfach Jam-Sessions aufgenommen und die später auch zusammengeschnitten. Und eine dieser zusammengeschnittenen Jam-Sessions ist You Do Right, in der dann eben viele Dinge auch so collagenartig zusammenkommen. Aber es ist alles live gespielt natürlich. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, dass damals die technischen Möglichkeiten lange nicht so waren wie heute, sondern alleine die Sounds, die am Anfang da vor allen Dingen durch Keyboard entstehen, das war dann durchaus ein etwas komplexerer Prozess, das hinzubekommen. Aber ich finde diese Band eben wirklich hochinteressant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass auf der einen Seite da etwas entstanden ist, was irgendwo zwischen freier Musik bis hin zum Free Jazz, Jackie Liebezeit, der Schlagzeuger, kommt so aus dem Zusammenhang, und bis hin zu modernen Psychedelic Sounds irgendwie changiert. Vielleicht nur noch ein Wort zu den einzelnen Musikern. Irmen Schmidt ist ja leider der Einzige, der bis zum heutigen Tage unter uns weilt. Die anderen Musiker sind in den letzten Jahren verstorben. Und das Spannende ist einfach, dass zwei der 4 Mitglieder, nämlich Irmin Schmidt und Holger Tschukai, der Bassist, beide in Köln an der Hochschule studiert haben und bei Stockhausen auch Unterricht hatten dort. Und eben auch zum Teil wohl Irmin zumindest das elektronische Studio haben nutzen können. Und da sind viele Hintergründe auch zu sehen.
Ja, irre. Das ist 69, ne?
Das ist 69.
Ja. Also ich finde, es klingt auch total trippy. Also das passt total in diese Zeit. Das ist ja so auch diese große Woodstock-Ära. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sehr, sehr viele Menschen gemeinsam auf Hügeln tanzen und die Musik hören. Weil es hat auch so was Meditatives, dieser sich immer wiederholende Rhythmus mit diesen Toms oder, da kannst du bestimmt noch Näheres sagen als Schlagzeuger, was da genau genutzt wurde. Aber ich hatte das Gefühl, es sind einfach so ganz, ganz viel so Trommeln, Toms, und klingt nach einer leicht afrikanischen Rhythmik.
In der Tat, aber tatsächlich spielt das Jackie Liebezeit alles an einem Drumset und macht das live. Und das ist schon über so eine lange Strecke, auch das Timing zu halten alleine in diesen, das hat ja was auch sehr, nicht nur meditatives, tranceartiges, sondern eben gleichzeitig auch so was Automatenhaftes. Das ganze Album heißt ja auch Monster Movie. Das hat durchaus so eine gewisse Roboterkultur innerhalb der Musik. Und Jackie Liebezeit, der eigentlich aus dem Jazz kam, hat eben ganz unterschiedliche Techniken angewendet, aber hier eben dann mit seinem Schlagzeugspiel im Grunde so den Wegweiser gebaut durch diesen ganzen Song. Vielleicht hören wir nochmal in eine andere Stelle rein, nämlich den Refrain, der zum ersten Mal auftaucht. Once I was blind, but now I can see. Now that you're in love with me. You made a believer out of me, babe. You made a believer out of me. She said, do, I do, do, wow. She said, do, I do, do, wow. She said, do, I do, do, wow. She said, do, I do, right. Ja, hier kann man einfach hören, der Sänger, der eigentlich gar kein Sänger ist, das muss man ja ganz deutlich sagen. Malcolm Mooney, das war aber auch sehr typisch in der Zeit, dass es so wie Can auch Bands gab, die im Grunde auf die Bühne gingen und gejammt ihre Musik auf der Bühne kreiert haben. Malcolm Mooney war eigentlich bildender Künstler. Das passt aber auch in diese Zeit, wenn wir an Andy Warhols Factory denken. Und Irmin Schmidt hat mal in einem Interview auch gesagt, ich war bei Andy Warhol, ich war in der Factory und habe Velvet Underground gehört. Und das hat mich völlig gekickt damals. Und damals heißt, er ist zurückgekommen von seinem Besuch 66, 67 und hat diese Band gegründet, weil er vorher natürlich als Pianist, aber vor allen Dingen als Dirigent bereits gearbeitet hat und bereits eine Anstellung als Dirigent hatte und hat das dann sein lassen zugunsten der Band und hat mit der Band dann diesen neuen Sound entwickelt. Die rhythmische Seite ist ja das eine. Das andere, hast du mal den Text gecheckt?
Ja, den habe ich gecheckt. Ich musste auch ziemlich lachen, weil ich habe zuerst die E-Mail von dir gelesen. Ich kannte den Song noch überhaupt nicht. Ich habe dann erst den Text gegoogelt und habe gesehen, wie lange dieser Text ist und war total überrascht, dass das Stück 20 Minuten geht. Es ist ja sehr, sehr viel auch so repetitiv, viel Wiederholung. Aber um ehrlich zu sein, fand ich, es klang auch doch recht deutsch, weil das Vokabular, was da verwendet wird, ist, finde ich, schon recht einfach und klingt so wie jemand, der aus dem deutschsprachigen Bereich kommt und die Lyrics übersetzt ins Englische.
Interessant. Weil er ist Amerikaner.
Tatsächlich. Wirklich?
Ja. Malcolm Mooney ist Amerikaner, amerikanischer Künstler und hat auch viele Jahre später dann seinen Abschluss in Visual Arts in New York und in Boston absolviert, aber eben als Künstler, als bildender Künstler. Und ich würde mal davon ausgehen, dass auch der Text weitestgehend improvisiert ist, dass er sich ein paar Lines zurechtgelegt hat und die dann eben da zelebriert hat über der Musik, die ja weitestgehend improvisatorisch ist.
Ja, das hört man, finde ich. Das habe ich auch gedacht, als ich es gehört habe, dass das auch improvisiert klingt. Mhm. Manchmal macht das ja auch nur so halb Sinn.
Ja, darf ich nochmal so das Augenmerk darauf richten, weil ich weiß, so in den 80er Jahren wurde Can, nachdem die Band in Deutschland einen hohen Stellenwert hatte und natürlich in der ersten Phase damals in England Krautrock eher fast wie ein Schimpfwort gehandelt wurde. Aber dann später in den 80ern sich Musiker und Producer wie Danny Miller, der ja der Produzent von Depeche Mode war und die Band selber, aber auch andere Bands wie Sonic Youth oder Radiohead ganz klar auf diese Can-Tradition auch berufen haben. Und Danny Miller hat auch in Interviews immer wieder gesagt, ja, ich musste dann auch nach Köln fahren. Und war ganz konkret dann sowohl bei Can im Studio, die hatten später dann ein eigenes Studio in Weilerswist in einem alten Kino. Das ist ein legendäres Studio, weil dort viele, viele Aufnahmen gemacht wurden, zum Beispiel von Joachim Witt, aber auch von vielen, vielen anderen Künstlern. Und er da in der Nähe sein wollte und sich dann auch mit Connie Plank, dem Producer, mit dem sich auch Can immer wieder umgeben hat, gerne gearbeitet und getroffen und dort eben auch Musik aufgenommen hat, also vor allen Dingen dann bei Conny. Man muss sich das so vorstellen, dass das alles in diesem Kölner Umfeld passiert und die Studios, sowohl das Can-Studio als auch Cornys Studio, auf dem Land waren, aber nicht in der Stadt. Also so immer 20, 30 Kilometer außerhalb. Das Spannende dabei ist, dass eben die Bezüge dann auch viel weiter reichten, nämlich bis zu Brian Eno und David Bowie, die dann auch die Plätze aufgesucht haben oder Bands. Ich weiß nicht, ob du Devo kennst, die Band Devo, amerikanische Band aus den 70er und 80er Jahren, also die auch so interessante Musiken gemacht haben in der Zeit und die sehr konzeptionell waren und mit denen Brian Eno und auch David Bowie eng verbunden waren. Die haben dann in Köln aufgenommen zum Beispiel.
Krass.
Das ist alles einige Jahre her, wie wir sehen, aber der Weg vieler Künstler in den 80er Jahren vor allen Dingen wäre nicht so verlaufen, wenn es diese Bands nicht gegeben hätte. Auch mit diesem stark repetitiven Ansatz, der ja durchaus für die 80er Jahre dann auch wieder typisch sind. Also klare Patterns, eindeutige Botschaften und so weiter.
Wie kommerziell erfolgreich war dieser Song oder dieses Werk? Weißt du das?
Also das war für die damalige Zeit sehr erfolgreich. Ich habe jetzt gar keine Stückzahlen im Kopf, aber natürlich gleichermaßen war das niemals Musik für irgendeinen Chartzusammenhang, sondern das war auch für eine spezielle Szene gemacht. Aber später waren Can sehr erfolgreich, vor allen Dingen auch in Filmmusik. Es gab einen Titel, der Spoon, der war extrem erfolgreich, weil er auch in einem Fernsehkrimi eine große Rolle gespielt hat, damals in den späten 70er Jahren. Und Irmin Schmidt ist ja jemand, der bis zum heutigen Tage auch in dem gesamten Filmmusikgenre sehr gut unterwegs ist.
Ja, vielen Dank für das Zeigen dieses Werkes. Ich muss echt sagen, ich habe vorher noch gar nichts von der Band gehört gehabt. Natürlich ist mir Krautrock ein Begriff, wobei ich es auch nie so richtig ausgecheckt habe. Aber das kann ich auf jeden Fall noch nicht. Ich fand es total spannend, wie viele Genres da zusammengekommen sind. Man hört auch zum Beispiel, dass der Drummer vom Free Jazz kommt, finde ich. Also dieses fast schon Solo in der Mitte des Songs, relativ mittig im Song, erinnert mich auch schon sehr an Jazz-Sessions.
Ja, vielleicht spielen wir das nochmal. Wir haben hier noch so einen dritten Excerpt aufgenommen und das können wir uns ja nochmal anhören. Ja, da kann man es deutlich hören. Da ist auch eine gewisse Meisterschaft in der Art, wie er das spielt. Jackie Liebezeit ist Vorbild für viele, viele Schlagzeuger gewesen, vor allen Dingen mit seinem Sound und auch mit seinem Timing. Das aber auch immer eine gewisse Freiheit hatte. Und er hat eine Zeit lang dann auch später nach Can auch ganz andere Zusammenhänge gesehen, also mit anderen Schlagzeugern zusammengearbeitet, auch ein Schlagzeug ohne Bassdrum gespielt zum Beispiel, ganz bewusst auch solche Zusammenhänge gewählt und war in der Kölner Szene wirklich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe noch einen letzten Ausschnitt, in dem wir vielleicht nochmal reinhören können, weil da kulminiert dann alles in diesem Stück, bevor es dann am Ende wieder eigentlich zum Beginn zurückgeht.
Ja. Diese Stimme wird so verstellt. Das ist richtig. Das ist man sieht sie so in dunkelster Nacht nach dem siebten Bier
oder
zusammen
abjammen im Studio. Oder andere bewusstseinserweiternde Drogen.
Ja, glaube ich
also
auch.
Das gehört auch so zusammen, ganz sicher. Und Malcolm Mooney war nicht so lange bei der Band, nämlich nur 2 Jahre, wurde dann von Damo Suzuki abgelöst. Ist später wieder zur Band dazugestoßen, hat nochmal ein Album aufgenommen, aber in späteren Jahren ganz stark sich auf seine bildende Kunst bezogen. Also Action Art und Fluxus und alle diese Dinge haben ja in den Jahren auch im Köln-Düsseldorfer Raum eine große Rolle gespielt. Also Joseph Beuys war in Düsseldorf ja auch zu der Zeit bereits Dozierender. Ja, das muss man einfach wissen, da gab es gewisse Zusammenhänge. Die Band Kraftwerk stammt aus Düsseldorf letztendlich. Ralf Hütter hat aber eine Zeit lang zum Beispiel in Aachen Elektrotechnik studiert. Und also in diesem Dreieck sind solche Musiken entstanden, die wegweisend waren für die deutsche Popkultur letztendlich.
Ja. Ja, und das bedingt sich ja dann auch alles, wenn das alles gleichzeitig entsteht.
So ist es. Und nah beieinander ist vor allen Dingen auch.
Ja.
Tja, was geben wir der Aufnahme?
Ja, Udo, du zuerst.
Ich bin ja vorbelastet an der Stelle, weil ich auch Zeitzeuge bin. Also ich würde aus dem dokumentarischen und historischen Zusammenhang eine 8 geben.
Okay. Also wenn ich jetzt ganz persönlich sein darf, dann gebe ich eine 2. Es ist einfach überhaupt nicht meine Musik, muss ich sagen. Und es erinnert mich zu sehr an dieses Rumgejamme, was ich eben einfach, früher war ich 2-3 Mal in der Woche auf Jam-Sessions. Und am Ende ging mir das so auf die Nerven, weil ich das Gefühl hatte, es ist eine Musik, die macht vor allem denen Spaß, die es machen. Und das ist auch völlig fair. Und aber ich höre natürlich trotzdem diese krasse, also allein schon technisch, wie du vor uns gesagt hast, das sind alles super krasse Musiker, auch wenn es mich emotional jetzt nicht so erreicht hat.
Kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es auch das stilbildende Moment, was ich so entscheidend finde, weil viele andere haben dann auch ähnliche Musiken später gemacht, aber wir reden hier von 1969, also das ist zum sehr frühen Zeitpunkt. Also finde ich völlig okay, so eine Bewertung. Ich bleibe bei meiner 8.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge ab mit einem großen Dankeschön fürs Zuhören und vor allem danke dir, Udo, für das ganze Wissen, das du hier mit angeschleppt hast und mich auch immer wieder schlauer machst und bestimmt die meisten Zuhörenden auch.
Danke, danke, danke dir auch und euch allen eine gute Zeit.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Musikalische Revolution von Can, die zu den wichtigsten Vertretern des Krautrock-Genres zählen. Rockmusik von primär westdeutschen Bands Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre mit internationaler Strahlkraft.